Welche Lebensform hat ein Virus eigentlich? Was für unterschiedliche Typen von Viren gibt es? Und warum ist der Mensch ein Ökosystem und kein Einzellebewesen? Das sind einige der Fragen, die ich meinem Freund Adam Grundhoff gestellt habe. Er ist Wissenschaftler, Biologe, genauer gesagt Professor für Virologie am Heinrich-Pette-Institut für experimentelle Virologie in Hamburg. Corona Calling. Gespräche mit Freundinnen und Freunden in einer außergewöhnlichen Zeit. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Corona Calling. Im Vorspann habt ihr das gehört. Ich unterhalte mich heute, freue mich sehr drauf, mit Adam Grundhoff, genauer gesagt Professor Dr. Adam Grundhoff. Dieser Podcast heißt ja im Untertitel Gespräche mit Freundinnen und Freunden. Ich muss dazu sagen, dass der Adam ursprünglich ein sehr, sehr, sehr guter Freund meines Bruders ist, aber wir durften uns kennenlernen und ich würde durchaus sagen, dass mich ein freundschaftliches Verhältnis zu Adam verbindet. Ich begrüße dich sehr herzlich, Adam. Wie geht's dir? Wo bist du gerade? Als Virologe hat man da Homeoffice oder bist du jetzt in irgendeinem Labor und hast dich gerade von den Pipetten getrennt? Wie muss ich mir das vorstellen?
Ja, ich bin im Büro. Also viele Virologen machen jetzt Homeoffice, weil an vielen Stellen mal die Forschung nicht mehr stattfindet. Wir machen allerdings eben aktuell auch Corona-Forschung. Das heißt, wir sind aktiv. Ich selber sitze dabei im Büro, weil ich mache weniger Pipettierarbeit. Das habe ich früher gemacht. Aber inzwischen leite ich natürlich eine Arbeitsgruppe. Das heißt, das ist mehr Koordination, Analyse. Das heißt, ich sitze einfach in meinem Büro vor meinem Computer und da bin ich auch derzeit und bin da relativ, sagen wir mal, stark eingebunden auch in die Corona-Forschung, was ich mir vorher gar nicht hätte erträumen lassen, dass ich nochmal Corona mache.
Bevor wir darüber reden, kannst du mal einordnen, wo du da genau arbeitest? Also ich weiß, du bist lokal verortet im UKE oder auf dem Gelände vom UKE, Hamburg-Eppendorf, aber sag mal, wo das Institut einzuordnen ist. Also ich habe das nochmal gegoogelt, da steht auch was von Leibniz und HPI und ich weiß nicht was, ich konnte es nicht so richtig zusammenkriegen.
Ja, das ist immer ein bisschen schwer auseinander zu dividieren. Also wir sind tatsächlich also auf dem Gelände des UKE, also Universitätsklinikum Eppendorf, Riesenklinikum hier in Hamburg, aber wir gehören nicht zum UKE, sondern wir sind ein eigenständiges Institut, das ist eben das Heinrich-Pette-Institut und wir gehören zur Leibniz-Gemeinschaft. Und die Leibniz-Gemeinschaft ist ja so eine riesen Wissenschaftsgemeinschaft, die gibt's verschiedenste Institute überall in Deutschland. Das ist ähnlich wie Max Planck, ist ja auch eine andere Wissenschaftsgemeinschaft oder zum Beispiel die Fraunhofer-Institut, Institute Leibniz, da machen die Institute verschiedenste Forschung, Gesellschaftsforschung zum Beispiel, das Deutsche Museum ist zum Beispiel auch ein Leibniz-Institut, aber es gibt eben auch verschiedenste Biowissenschaften-Institute und wir sind eines für Virologie hier. Das heißt, wir sind ein unabhängiges Forschungsinstitut, wir machen keine Patientenversorgung, wir machen reine virologische Forschung. Da gibt es verschiedene Arbeitsgruppen, die auf verschiedenen Viren arbeiten, zum Beispiel HIV, zum Beispiel Influenza oder das, was wir machen, sind eben Herpesviren.
Okay, also ich hab nachgelesen, 96, weiß nicht, ob die Zahl stimmt, eigenständige Forschungseinrichtungen. Wenn man das alles so zusammennimmt, sind wir in Deutschland schon ganz gut aufgestellt, glaube ich, im Moment. Du, berichtige mich, ich habe zwar auch mal Biologie studiert, aber doch relativ früh abgebrochen. Und im Moment scheint mir so, dass die unterschiedlichen Institute oder Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen sogar, ich sag mal, grundsätzlich einer Meinung sind oder auf einem Weg sind, dieses Coronavirus, ich sage, zu bekämpfen. Hast du den Eindruck auch? Also da geht es um diese berühmte Zahl R zum Beispiel, die Reproduktionszahl. Ich glaube, das denken alle, dass das wichtig ist, dass es um diese Zahl geht.
Ja, also es gibt mit Sicherheit einige Sachen, Nenner, auf die man sich, in denen sich alle einig sind, auch alle Forscher. Und das geht selbstverständlich solche Sachen an, zum Beispiel die Reproduktionszahlen. Sagen wir mal, die basiswissenschaftlichen Fakten oder Kennzahlen, da sind sich sicher alle einig. Ja, wenn es dann darüber hinausgeht, also wie geht man damit um, wie interpretiert man das, was leitet man daraus ab, da gibt es dann durchaus unterschiedliche Auffassungen.
Und hängen die, Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche, hängen die jetzt von genau diesen Forschungseinrichtungen ab oder hängt das von, ich sag mal, einzelnen Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen ab, die anders forschen, andere Prozesse irgendwie verfolgen? Wie muss man sich das als Laie vorstellen?
Ja, das sind eigentlich fast eher persönliche Einschätzungen. Also dazu muss man wissen, dass es sehr wenige Corona-Forscher gibt in Deutschland. Es machen zwar unheimlich viele Leute jetzt Corona-Forschung, auch weil, sagen wir mal, der Druck auf einzelne Institute sehr hoch ist, jetzt das zu beforschen. Aber eigentlich Corona-Experten gibt's in Deutschland sehr wenige. Also wenn du mich da vorher gefragt hättest, da wäre mir konkret eigentlich drei Namen eingefallen, die Corona-Forschung machen. Ne? Und das sind jetzt natürlich nicht Schlag auf Schlag jetzt 50 oder 100 geworden Experten, sondern es sind nach wie vor diese drei Experten. Aber es setzen sich wesentlich mehr damit auseinander. Und eben, was man vernimmt an unterschiedlichen Meinungen, das sind dann tatsächlich persönliche Interpretationen durch einzelne Forscher. Und so funktioniert auch Forschung. Ich meine, Forschung ist Hypothese, ist Annahme, ist Interpretation. Und da ist man sich auch unter Forschern nicht unbedingt einig. Ja, oder kann man verschiedene Auffassungen sein.
Sind die Forscher, Forscherinnen oder Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die du angesprochen hast, die wir ständig im Fernsehen sehen, sind das die drei Koryphäen, sozusagen, die Corona-Forscher, oder sind das vollkommen Unbekannte?
Ja, also unbekannt, gut, die Virologen sind mir nicht unbekannt, man kennt sich natürlich bei den Virologen untereinander. Von denen, jetzt ohne Namen zu nennen, von den dreien sieht man einen häufig, die anderen zwei eher nicht. Und wen man da sonst noch so sieht, das sind schon Virologen, die mir auch bekannt sind, aber das sind nicht wirklich Corona. Experten.
Ja. Gibt es da gerade so einen kleinen Eifersuchtsanfälle? Also ich arbeite ja im Fernsehen oder habe früher im Fernsehen gearbeitet, als Produzent gearbeitet. Das Rampenlicht macht ja was mit Menschen. Gibt es da gerade so ein bisschen Hype, wer wo auftauchen darf? Ich kann mir das vorstellen, weil es ist ja alle zwei Minuten gibt es einen Podcast oder eine Fernsehsendung oder eine Radiosendung mit Experten und Expertinnen.
Ja, also natürlich gibt es das. Also ich mag das im Einzelnen natürlich jetzt nicht beurteilen, das sind nicht ausschließlich altruistische Motive, mit denen die Leute im Fernsehen auftreten. Selbstverständlich dient das auch manchmal dem Zweck, die eigene Forschung, wenn wir mal, ins Rampenlicht zu bringen und auf die Art und Weise Publicity zu erzeugen. Das ist mit Sicherheit so. Aber da gibt es auch verschiedene Motivationen. Ich weiß von einigen, und das nehme ich denen auch ab, die machen das, weil sie glauben, das ist ihre Pflicht eben, auch zu helfen, dabei Aufklärung zu bringen. Das ist ja durchaus eine bewunderswerte Motivation, aber es gibt mit Sicherheit auch andere Motivationen. Forscher sind ganz normale Menschen und da gibt es verschiedene Motivationen, ne, aus denen heraus man sowas macht.
Dann lass uns doch mal über anfangen, über Viren zu sprechen. Du hast eben beschrieben, dass du, oder wir reden gerade drüber, über Spezialisten und Spezialistinnen in Sachen Corona. Du hast Herpesviren erwähnt, aber auch HIV habe ich gelesen. Erklär doch mal bitte den Unterschied zwischen HIV und einem Coronavirus, wenn es geht.
Ja, das ist ein himmelweiter Unterschied. Natürlich jetzt, vor allem wenn man als Molekularbiologe sich das anschaut. Also wenn man bei Herpesviren anfängt, molekular ist das eine andere Erbsubstanz, aber das sind viel kompliziertere Viren, die sind sehr groß, sehr komplex. Das sind sogenannte Viren, die chronisch infizieren. Also wenn man einmal mit einem Herpesvirus infiziert ist, das bekommt man nie mehr los.
Die verstecken sich, sagt man, glaube ich, ne?
Genau, die verstecken sich, die werden latent. Das ist eine sogenannte latente Infektion. Und das sind Viren, die sind einfach auch evolutionär extrem gut an uns angepasst. Also es gibt 8 humane Herpesviren oder Herpesviren im Menschen, die man kennt, die sind extrem gut an Menschen angepasst, aber jede Tierart, jede Spezies hat ihr eigenes Spektrum an Herpesviren. Die bleiben seit Jahrmillionen, entwickeln sie sich evolutionär mit diesem Wirt weiter. Das heißt, der Mensch hat sehr gut gelernt, mit diesen Viren umzugehen, und die Viren haben sich eben im Umkehrschluss auch an den Menschen angepasst. Das heißt, man hat sich so aneinander gewöhnt. Ja. Und Herpesviren im Allgemeinen verursachen eben keine schweren Erkrankungen. Wenn der Wirt, der Mensch, eben ein intaktes Immunsystem hat, dann läuft das einfach so mit. Man kriegt dann halt ab und zu mal zum Beispiel Bläschen an den Lippen, das ist ein bestimmtes Herpesvirus, das das macht, aber das ist eben nichts Gravierendes. Wenn das Immunsystem in die Knie geht, dann sieht das anders aus, dann kann man eben schwere Erkrankungen haben, und das schließt insbesondere auch diese Herpesviren ein, die ich erforsche, die können dann Krebs verursachen. Das sind also anderes als die das Lippenherpes machen. Also das sind Herpesviren, das ist einfach eine ganz andere Klasse an Viren.
Aber keine AIDS-Viren.
Es sind auch keine AIDS-Viren. AIDS-Viren insofern ähnlich, ist auch wieder eine ganz andere Klasse, sind sehr viel weniger komplex, sind sehr viel sehr kleiner, was die Erbmasse angeht. Auch die machen eine latente Infektion, auch ein HIV-Virus kriegt man ja nie mehr los.
Ja. Ja. Aber das heißt, man muss ständig Medikamente dagegen nehmen.
Genau, um das zu unterdrücken letztendlich. Ne? Ja. Aber das HIV-Virus selber, das ist nicht seit Jahrmillionen mit dem Menschen verbandelt, sondern man weiß nicht genau seit wann, aber man geht davon aus, dass das so in den 30er Jahren auf den Menschen übergesprungen ist, aus dem Affen. Ne? Und das heißt, das HIV ist eben ein Virus, das nicht gut an den Menschen angepasst ist. Mhm. Ist keine gute angepasste Gemeinschaft, ja, also kein, sagen wir mal, Gleichgewicht. Und insofern ist das wahrscheinlich auch die Erklärung dafür, warum das HIV-Virus den Menschen so krank macht.
Und bei Corona, Entschuldigung?
Und Corona ist eben, das macht überhaupt keine latente Infektion, das macht eine akute Infektion. Das ist also, sagen wir mal, so vom Ablauf her eher noch mal weniger komplex. Das ist eigentlich, sagen wir mal, so die Basisversion von einem Virus. Das geht in den Wirt rein, vermehrt sich massiv und wird dann letztlich in einem Wirt eliminiert oder der Wirt stirbt. Aber das Virus wird vorher weitergegeben an andere Personen. Mhm. Das ist akut. Das heißt, das läuft akut ab. Das ist dann innerhalb von paar Tagen oder Wochen erledigt. Aber der Mensch trägt danach eben diesen Erreger nicht mehr in sich. Das ist bei HIV und Herpesviren zum Beispiel ganz anders. Also insofern ist das tatsächlich schon ein ganz, ganz unterschiedlicher Lebenszyklus, was diese Viren angeht.
Und du musst jetzt deine Arbeit an den Virus, an den Herpesviren einstellen und, ich sag mal, wie alle anderen auf das drängendste Problem möglicherweise der Menschheit überspringen und plötzlich da forschen. Wie geht das? Wie machst du das?
Das geht, ja, also ich muss ja und nein. Ne? Also ich meine, wir haben natürlich irgendwie sowas wie Freiheit der Wissenschaft und Forschung. Ja, sowas gibt es schon. Also man muss prinzipiell nicht. Wir als Leibniz-Institut allerdings, wir haben auch schon einen Forschungsauftrag, Sachen zu erforschen, die sagen wir mal, gesellschaftlich relevant sind oder gesundheitsrelevant sind. An der Universität ist das ein bisschen anders. Da ist wirklich die Freiheit der Wissenschaft und Forschung extrem ausgeprägt. Das heißt, wir haben schon einen Auftrag und ja, für mich heißt das, ist es schon opportun, wenn ich mir sowas anschaue, aber natürlich auch nur im Rahmen dessen, was sinnvoll ist. Und weil diese Viren so extrem unterschiedlich sind, macht es jetzt für mich keinen Sinn, im Kleinsten zu erforschen, was genau das Coronavirus macht. Aber die Methoden, die wir anwenden, für die ich auch ein Spezialist bin, und das ist zum Beispiel Genomsequenzen zu entschlüsseln, also Erbsubstanz zu entschlüsseln, das funktioniert auf Herpesviren genauso gut wie auf Coronaviren.
Und das ist das, was wir groß machen. Entschuldigung, Adam, das ist nur, damit man das versteht. Das ist ein riesiges Gerät, was ich mir mal angucken durfte auf einem, wie hieß das, Nacht der Wissenschaft im UKE. Ja. Kannst du das erklären, wie diese Arbeitsmethode vonstatten geht für einen Laien? Was passiert da? Das sind, glaube ich, riesige Computer, oder?
Ja, das sind relativ große Geräte. Die werden immer kleiner, ne? Die hatten irgendwie vorher so Abmessungen von einem halben Kleinwagen. Ne? Ja. Sind auch relativ groß, relativ kompliziert. Das sind tolle Geräte. Was man damit machen kann, ist einfach Erbsubstanz extrem schnell zu entschlüsseln. Und zwar Erbsubstanz jeglicher Couleur. Also damit kann man auch menschliche Erbsubstanz zum Beispiel entschlüsseln. Aber ich weiß, jeder hat das, glaube ich, mal gehört, dass das menschliche Genom, das ist ja entschlüsselt worden, so Anfang der 2000er, damals mit den Gerätschaften, so lange ist das ja noch nicht her. Ne? Da hat man 10 Jahre gebraucht, um das zu machen mit den Gerätschaften damals. Heute kann man das mit diesen Geräten, die wir eben hier stehen haben, an einem Tag machen. Ne?
Ja.
Und das ist unheimlich, was sich da entwickelt hat. Das heißt, wir können jetzt praktisch in Patientenproben, die können wir nehmen und können direkt entschlüsseln, welches Virus ist da drin, wie sieht das Virus aus, wie verändert sich das. Dazu kann man zum Beispiel eben, darüber kann man zum Beispiel auch rausfinden, welcher Patient hat möglicherweise welchen anderen Patienten angesteckt, weil man eben Mutationen in dem Virus wiederfindet, die diesem Patienten zum Beispiel zu eigen waren. Also solche Sachen, Infektionsketten zu entschlüsseln, das sind solche Sachen, die können wir ganz gut. Das machen wir auch schon eine Weile in anderen Sparten und das machen wir eben jetzt dann auch in dem Coronavirus-Ausbruch zusammen mit den Kollegen vom UKE. Also ich mache jetzt dann eben keine grundlegende molekularbiologische Coronavirus-Forschung, aber solche Sachen, für die ich Spezialist bin, das mache ich jetzt durchaus.
Ja, und die ist durchaus sehr relevant. Also Infektionsketten sind, weil es mittlerweile, das Wort kennt jeder mittlerweile. Es geht darum, die zu unterbrechen.
Es geht darum, die zu unterbrechen, genau. Also das bedeutet eben jetzt im Moment vor allem, dass man natürlich viele, viele Leute testet, um rauszufinden, wer ist denn überhaupt positiv und dass man die dann direkt isoliert. Ne? Das ist ja praktisch so die Maßgabe, wo man sagt, da wollen wir Ketten unterbrechen. Die Testung, die findet eigentlich eher mit klassischen diagnostischen Verfahren statt, das ist die PCR, das hat inzwischen wahrscheinlich auch fast jeder schon gehört. Ne? Damit findet man raus, ist jemand positiv oder nicht. Was wir machen, geht eben ein Stück weit darüber hinaus. Da kann ich dann im Nachhinein eben noch rausfinden, genau wie hat sich das Virus verändert, wie sah das Virus aus.
Ja.
Und klar, das sind alles wichtige Sachen. Und insbesondere eben, um rauszufinden, wie entwickelt sich so ein Ausbruch, zum Beispiel eben auch in Hamburg. Ne? Da entwickelt sich der Ausbruch ja schon anders als zum Beispiel in Wuhan oder als in Italien oder in anderen Metropolregionen. Das sind schon spannende Fragestellungen, auch wissenschaftlich, auch die ich sehr interessant finde. Und das ist das, was wir so machen. Also auch, wie verändert sich das Virus zum Beispiel möglicherweise, wie steht das im Zusammenhang mit schweren Verläufen? Kein Mensch weiß ja im Moment, was macht es wirklich aus, ob jemand jetzt schwer erkrankt an der Covid-19-Symptomatik oder ob der überhaupt nichts hat. Ne? Die, das weiß ja niemand.
Es gibt bestimmte Vorerkrankungen, die dafür prädestiniert sind. Diabetes, vorerkrankte, also Lungenkrankheiten, ich weiß nicht, und so weiter. Das scheint ja sicher zu sein. Aber die Frage, warum ist die Frage, ne? Oder, also, Oder man hat, glaube ich, herausgefunden mittlerweile, dass das Virus auch die Wände von Blutgefäßen angreift und somit sozusagen das sich in den ganzen Körper ausbreiten kann.
Genau, also das sind solche Sachen, klar. Also jetzt Vorerkrankungen, das ist überhaupt keine Frage, das spielt eine sehr große Rolle. Das wahrscheinlich auch auf eine relativ triviale Art und Weise einfach, wie viel Stress kann ein Körper ertragen?
Ne? Ja, bevor ist er zu dick, wenn er zu dick ist, wird er Schwierigkeiten haben.
Ne? Richtig, also genau. Und jede solche Infektion, alles, was die Lunge angreift, das ist extremer Stress natürlich auch für das für den Blutkreislauf. Und wer da irgendwie Probleme hat, klar, da gibt es eine große Chance auf Organversagen. Aber darüber hinaus, genau, warum infiziert das Virus zum Beispiel andere Zelltypen, das SARS-Coronavirus 2, als zum Beispiel das SARS-Coronavirus 1, also das Original-SARS-Coronavirus 1? Das sind eben, sagen wir mal, Fragestellungen, die darüber hinausgehen. Und das ist ein bisschen so das, was wir uns auch angucken wollen. Was natürlich unheimlich viele Leute machen, das ist ganz klar.
Ja, aber das ist ja gut, dass das weltweit geforscht wird. Aber kannst du was zu Hamburg sagen? Was ist der Unterschied und warum gibt es einen Unterschied zwischen dem Ausbruch oder dem, ich sag mal, der Verbreitung des Virus in Hamburg und in Wuhan, in London, in Paris?
Ja, das ist praktisch nochmal ein bisschen anders. Das ist eher sogenannte epidemiologische Fragestellungen. Also wie breitet sich sowas aus und warum? Und Epidemiologie, das ist sowas, ich fand das früher immer furchtbar langweilig. Also auf Virologentagungen, die habe ich mir immer geschenkt, diese Vorträge. Inzwischen finde ich das sehr interessant. Und das ist in Hamburg zum Beispiel. Naja, ist alles, das weiß man ja inzwischen auch, ne? Das sind halt die Skiferien gewesen, wo die Leute halt einfach trotzdem in Skiferien gefahren sind, obwohl man wusste, dass es zu diesem Zeitpunkt eben in diesen Skigebieten sehr viele Erkrankungen gab. Und so kann man das auch in Hamburg dann nachvollziehen, dass man, sagen wir mal, diese Infektion vor allem in Stadtteilen findet, die besser verdient sind. Also das war am Anfang der Epidemie hier in Hamburg ganz, ganz klar. Du hattest das wirklich in den Stadtteilen mit hohen Einkommen.
Ja, Osterhude, Eppendorf,
genau, da hast du das vor allem gefunden und inzwischen nivelliert sich das so ein bisschen. Aber das sind solche Fragestellungen, die man dann, sagen wir mal, retrospektiv nachverfolgen kann. Und wie sich das ausbreitet, ist eben dann auch von Metropolregion zu Metropolregion unterschiedlich. Wenn man das jetzt, und damit verbinden sich andere Fragestellungen. In New York zum Beispiel ist es eben eher eine Krankheit der Armen. Ne? Und die Armen haben natürlich auch eine viel schlechtere Gesundheitsversorgung. Und insofern entfaltet dann eben so eine Epidemie auch eine ganz andere Dynamik. Das sind Fragestellungen, die finde ich im Moment schon sehr spannend. Und das ist etwas, womit wir uns auch so ein bisschen auseinandersetzen. Aber wie gesagt, eigentlich sind wir natürlich bin ich auch kein Epidemiologie-Experte, aber es sind trotzdem Fragestellungen, mit denen ich mich im Moment auch ein bisschen auseinandersetze.
Also zur Einordnung, glaube ich, kann man das schon noch mal kurz sagen. Also Pandemie ist das, was wir erleben weltweit, und Epidemie ist eine lokal begrenzte oder die Beobachtung eines lokal begrenzten Zeitraums. Ist es richtig so gesagt?
Genau, also klar, also das stimmt, ja, ich habe das jetzt eben und durcheinander gesagt. Klar, das Ganze ist eine Pandemie, aber wenn man das jetzt lokal begrenzt betrachtet, diesen Ausbruch, also praktisch den lokal begrenzten Ausbruch, wäre das praktisch lokal eine Epidemie. Aber das SARS-CoV-2 ist prinzipiell eine Pandemie, weil es selbstverständlich die gesamte Welt betrifft.
Ja.
Das ist richtig, ja.
Adam, ich würde gerne mal ganz allgemein über Viren mit dir reden. Wir und das Virus wäre die kleine Überschrift. Ich würde gerne kurz mal das Leibniz als Anlass nehmen, darüber zu sprechen. Leibniz ist, also Leibniz-Institut, vielleicht ist das jetzt ein bisschen durch die Brust ins Auge oder wie man das sagt, aber es ist ja ein Mensch, der, ich weiß nicht, so ein so ein Gesamt...
Universalgenie, ja.
So ein Universalgenie der Mathematik und Politik und ich weiß nicht was und Biologie und er konnte alles.
Und Philosoph, gell?
Und Philosoph, ja. Natürlich, um Gottes Willen. Als Figur der Wissenschaft, der Aufklärung, jemand, der das rationale Denken in den Vordergrund gestellt hat, schon an die Vernunft geglaubt hat, und auch daran geglaubt hat, dass der Mensch über allem steht, sozusagen. Und jetzt kommt das Virus und wir lernen, wir sind gar kein Lebewesen, kein eigenständiges, sondern wir bestehen, sag mal, ob ich richtig liege, 70-80% aus Viren, aus Bakterien, aus vollkommen anderen Lebewesen. Wir sind ein Ökosystem und kein Lebewesen. Ist das so richtig?
Ja, das ist mit Sicherheit so richtig, klar. Also das ist jetzt so, wenn man das Prozentzahl weiß.
Ich ziehe sie zurück. Ja. Aber
natürlich sind wir absolut ein Ökosystem. Und man sagt das halt immer gerne, wenn man das rein zahlenmäßig betrachtet und sagt, wir bestehen ja aus Zellen. Ja, man weiß nie so viel. Wir sind ja selbst einfach eine Zellgemeinschaft schon mal als Mensch. Ne? Ja, die menschlichen Zellen, das sind schon mal so 10 Billionen, sagt man, im Körper grob geschätzt. Aber gerade im Darm, da tragen wir ungefähr 10-mal mehr Bakterien und dann nochmal 10-mal mehr Viren. Ne? Also wir sind wesentlich mehr, wenn man es zahlenmäßig betrachtet, Bakterium und nochmal wesentlich mehr Virus. Ja. Als menschliche Zelle.
Klar. Zweieinhalb Kilo Bakterien, sagt man circa, in jedem Menschen, unfassbar.
Ja, das kann gut sein, ja. Also natürlich kiloweise weiß ich nicht, aber es sind 100 Millionen Bakterien. Ja, die wiegen dann natürlich wesentlich weniger, ne? Aber sagen wir mal, zahlenmäßig sind es mehr Bakterien als humane Zellen. Ja,
das heißt, wir sind doch als Ökosystem eingebunden in eine Lebensumwelt, wo ich drüber nachdenken muss, warum reden wir über Krieg, wenn wir über ein Virus sprechen oder über Viren sprechen, obwohl wir mit denen leben, die anscheinend dafür zuständig sind, dass unser Immunsystem aufrechterhalten wird. Also ist das jetzt ein Feind oder ist es kein Feind? Du hast es eben schon mal angesprochen am Anfang, über das AIDS-Virus oder über die Viren, die schon lange bei uns sind, die sich sozusagen mit uns verbunden haben.
Ja, das hängt halt wirklich von der Betrachtungsweise ab. Ne? Das ist einfach eine Standpunktfrage, finde ich. Ja. Wenn man sagt Krieg, ja klar. Also für mich ist Natur prinzipiell Krieg. Ich bin der Meinung, Natur ist Krieg, Evolution ist Krieg. Es ist
alles gefressen und gefressen werden. Sowas.
Genau. Und Evolution, der Motor ist natürlich die Auseinandersetzung und sagen wir mal das Durchsetzen gegenüber anderen. Ich meine, warum gibt es Bäume? Ne? Wir sehen Bäume sind schön, aber warum sind die groß und warum sind die hoch? Ja, weil sie anderen das Licht abgraben. Ne?
Ja, die Buche möchte die Eiche killen.
Genau, ja, absolut. Klar. Ja. Ich meine, selbstverständlich gibt es aber dann auch Zweckgemeinschaften. Es gibt Symbiosen, das kann man positiv sehen. Man kann es auch so sehen, dass man sagt, okay, das sind eben Zweckgemeinschaften, die sich zusammenschließen, um wiederum anderen das Wasser abzugraben. Also Seilschaften. Ja. Insofern, ob jemand Feind ist oder nicht, ist wirklich eine Betrachtungsweise. Und was Viren angeht, Viren sind, wie du sagst, das sind tatsächlich keine eigenständigen Lebenswesen. Das ist ja anders als Bakterien. Die meisten Bakterien können sich ja selber vermehren. Das heißt, sie sind nicht unbedingt auf einen anderen Organismus an sich angewiesen. Wenn sie praktisch Sachen finden zum Fressen, dann können sie sich selbst ernähren und sich vermehren. Viren sind ja sogenannte obligate Parasiten. Das heißt, sie haben eigentlich selbst keinen Stoffwechsel. Die halten diese ganze Maschinerie nicht vor und sie müssen andere Lebewesen infizieren, um sich vermehren zu können und deren Vermehrungsmaschinerie zu nutzen. Sei es Bakterien oder sei es Säugetiere oder andere Lebewesen, egal welcher Couleur. Insofern sind Viren immer Parasiten und man könnte sagen, sie sind insofern eigentlich auch immer Feinde, ja, weil sie praktisch die Substanz anderer Lebewesen nutzen.
Aber es gibt Viren, die böse Bakterien zum Beispiel überfallen und fressen, ja, in unserem Körper, richtig?
Absolut, genau.
Es gibt welche, die machen unsere Zellen kaputt, es gibt welche, die Bakterien, es gibt Pflanzen, Viren, glaube ich, die wir mit der Nahrung aufnehmen. Das habe ich überhaupt nicht verstanden, was die machen. Ich glaube, die machen nichts, die bleiben einfach irgendwo. Also es gibt unterschiedliche Formen auch, nicht nur, genau, böse.
Absolut, genau. Die Viren befallen ja immer meistens spezifische Wirte. Die sind ja meistens relativ hoch angepasst. Und natürlich, wenn der Wirt eines Virus mein Feind ist, dann kann ich sagen, das Virus ist mein Freund. Ja. So kann man das durchaus sehen. Das ist ganz klar. Wenn das Virus allerdings meine eigenen Zellen befällt oder mich befällt, dann würde ich im Grundsatz davon ausgehen, dass es eigentlich mein Feind ist. Ja. Das kann man auch anders, das kann sich anders entwickeln, wenn wir zum Beispiel Herpesviren nehmen. Das ist ja ein Gleichgewicht, das sich über Jahrmillionen eingespielt hat, zwischen zum Beispiel meinem Immunsystem, dem Immunsystem des Menschen und den Viren, mit denen sich ständig auseinandersetzt. Wenn ich jetzt diese Viren plötzlich aus der Gleichung rausnehmen würde oder wenn ich die eliminieren würde, dann würde wahrscheinlich auch das Immunsystem, das darauf eingestellt ist, diese Viren zu bekämpfen, aus dem Gleichgewicht geraten. Man sagt heutzutage auch, dass das zum Beispiel eine Ursache für Autoimmunerkrankungen sein könnte, weil das Immunsystem dann unterbeschäftigt ist. Wenn man eben sich nicht mehr mit Infektionen auseinandersetzen muss. Also insofern könnte ich auch solche Viren als nützlich betrachten.
Ne? Ja, Entschuldigung.
Genau, also das ist eben auch dann wieder eine Betrachtungsweise.
Ne? Ja, aber das hört sich schon sehr darwinistisch an jetzt bei dir.
Ja, aber genau, klar. Also ich glaube, wenn man das allerdings auch einfach aus molekularbiologischer, aus ganz grundsätzlicher Sicht betrachtet, ist nun mal Evolution, ist ja nichts anderes als Darwinismus. Und das ist ja eigentlich dann auch, sagen wir mal, relativ einfach. Alles andere ist, glaube ich, eine Betrachtungsweise, die ist, das ist schon eher philosophisch dann, ne? Oder das ist, sagen wir mal, Privileg, das Menschen haben. Und für mich ist natürlich, ist ein Mensch viel mehr als Natur. und dann kann man natürlich sagen, ich kann auch Viren selbstverständlich als nützlich betrachten und ich kann es auch wertschätzen, dass es sowas wie ein Gleichgewicht gibt. Ne? Auch wenn das zum Beispiel mit Viren ist, die eigentlichen Menschen angreifen oder Menschen infizieren.
Glaubst du, dass solche Art der Einschätzung oder der Standpunkte tatsächlich ankommen im Moment beim Menschen oder wird es viel zu wenig diskutiert oder ein Zusammenhang hergestellt, in dem wir leben? Also ich höre im Moment Gott sei Dank sowas, dass auch die Ökologie mit ins Spiel kommt, also der Umweltschutz, dass darüber gesprochen wird, dass wir Viren uns irgendwo reinholen, sage ich jetzt mal salopp, die eigentlich hier nicht hingehören und die dann was Böses machen. Ist das so eine Diskussion, die uns weiterbringen kann oder glaubst du, dass das gar keine Rolle spielt, sondern der reine Fokus jetzt auf der Zahl R liegt?
Ich glaube, die Frage stellen sich viele Leute. Ich betrachte jetzt dieses Coronavirus und diesen Ausbruch wirklich spezifisch auf Ebene dieses Coronavirus. Und natürlich kann man es auch als Anlass nehmen, andere Fragen zu stellen. Und ich glaube, das ist auch durchaus legitim. Aber wenn man jetzt wissen will, zum Beispiel ist das jetzt eine direkte Konsequenz daraus, ich weiß nicht, ob das daraus ein bisschen abzielt, dass man sagt, der Mensch dringt in andere Ökosysteme vor. Ne?
Ja.
Der Mensch ist, was weiß ich, isst zum Beispiel Schuppentiere, ja?
Ja.
Oder stellt daraus Arzneimittel her. Ja, klar, das kann man machen, Und es ist wahrscheinlich auch keine falsche Frage, aber ich würde das geht eigentlich für mich so ein bisschen in die Richtung, wenn man fragt, ist das die Strafe Gottes, ja, für solche Verhaltensweisen? Und ich würde das tatsächlich getrennt, ich würde das getrennt betrachten. Ich finde, ob man jetzt sagt, der Mensch sollte exotische Tierarten verspeisen oder er sollte sich eben keinerlei Einschränkungen unterwerfen. Ich finde, das sollte er nicht tun, aber er sollte es aus anderen Gründen nicht tun. Ich glaube, dazu muss man eben nicht solche, jetzt so eine Pandemie hernehmen als Grundlage, als Rechtfertigung. Ich weiß nicht, ob das jetzt, sagen wir mal, die Tatsache, dass der Mensch in andere Ökosysteme vordringt, ein Ausmaß erreicht hat, dass die Frequenz solcher Pandemien signifikant erhöht hat. Ist das verständlich?
Absolut, ja. Absolut. Sehr, sehr interessant.
Das, ja. Ich glaube das eigentlich eher nicht. Das gab es schon immer. Ja? Ich meine, HIV ist ja auch eine Zoonose zum Beispiel. Ja? Es gab auch früher schon Zoonosen. Es gab in der Geschichte Zoonosen. Das gibt es ständig. Das gab es auch schon immer.
Wie du sagst jetzt über Pest, Cholera, AIDS, Ebola, spanische Grippe und so weiter.
Egal, alles. Ja. Der Mensch ist ein Ökosystem. Er bewegt sich in einem Ökosystem. Er ist nie so isoliert gewesen. Und ob man jetzt Wälder abholzt, ob es zum Beispiel Insekten gibt, die jetzt als Vektoren häufiger mit Menschen in Kontakt kommen, das sind alles Diskussionen, die finden derweil statt. Ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich dafür verantwortlich wäre, dass wir sowas jetzt häufiger sehen. Ich glaube, die Diskussion, die man dort führt, ob man sowas machen sollte oder nicht, ob sich der Mensch praktisch auch zurücknehmen sollte, ja, sollte er mit Sicherheit machen, er soll es aus anderen Gründen machen. Und ich glaube, da ist der Respekt vor Ökosystemen, der Respekt vor Tieren ist wesentlich eher geeignet als Argument, um solche Maßnahmen zu treffen, als eben dieses Virus jetzt.
Das finde ich sehr schön gesagt. Lass uns noch drüber sprechen, trotzdem, was du als Wissenschaftler denkst, was jetzt zu tun wäre. Also in Taiwan und in Südkorea machen die das besser, sagt man mittlerweile. Vielleicht haben sie auch mehr Glück, ich weiß es nicht. Was ist aus deiner Einschätzung jetzt in der Zukunft zu tun?
Du meinst jetzt, um mit dieser Pandemie zurechtzukommen oder mit der nächsten?
Also was kann man jetzt von Taiwan und Südkorea zum Beispiel lernen, die, glaube ich, flächendeckend Proben machen, die sehr, sehr früh das erkannt haben?
Ich glaube, das ist wahnsinnig vielschichtig. Ich meine, in Südkorea sieht es jetzt dann auch nicht mehr so gut aus, wie es aussah. Klar, die haben sehr viel getestet, das war mit Sicherheit toll. Das war auch sehr zielführend. Die haben auch konsequent isoliert. Die haben natürlich auch eine andere, ganz andere Gesellschaftsstruktur. Die Leute sind auch wesentlich eher bereit, Freiheiten aufzugeben, als sie das hier sind. Ne?
Ja,
die
ja,
sind gewöhnt mit solchen
Erregern. Da sind wir wieder bei der Aufklärung. Ja
das
ist der Nicht-Aufklärung.
Also die sogenannte Compliance. Das lässt sich hier nicht übertragen. Ich meine, genauso wenig, wie man sagen kann, jetzt zum Beispiel da in Schweden oder Dänemark, wo man sagt, man lässt das laufen. Ja. Das lässt sich auch nicht auf Deutschland übertragen.
Die Bevölkerung von Schweden, 9 Millionen, glaube ich, oder wie viele Einwohner gibt es da? Ich weiß nicht.
Ja, genau. Ich glaube, so um die 10.
Ja. Das ist ein Riesenunterschied.
Aber die Leute verhalten sich auch ganz anders. Ich glaube, dort ist die Gesellschaftsstruktur ist ja auch, diese sozialen Unterschiede sind nicht so groß. Ja. Ich glaube, in Deutschland zum Beispiel, wenn du da sagst, ich lasse das laufen und dann gibt es hier eine Bevölkerungsgruppe, der räume ich Privilegien ein, weil sie waren ja schon infiziert. Das wäre hier ein sozialer Sprengstoff, das wird Deutschland zerreißen. Ja. Das sieht möglicherweise in Schweden anders aus. Also insofern, ich glaube, was man machen soll, das ist wahnsinnig schwer zu beurteilen. Oder wie man damit umgehen soll. Aber was ganz klar ist, man sollte mit Sicherheit so viel wie möglich testen. Das ist, glaube ich, keine Frage. Und man soll auch versuchen, so viel wie möglich die Leute zu isolieren. Auch das ist keine Frage. Die Frage ist halt so ein bisschen, wie geht man mit den Beschränkungen um? Und das ist eine Interpretationsfrage, wirklich. Das ist, das kann einem auch kein Virologe sagen. Das kriegst du ja auch mit in den Debatten. Da ist der eine Virologe einer ganz anderen Ansicht als der andere. Ja. Ich bin da, nach meiner Auffassung, muss man Beschränkungen weiterhin behalten. Also ich glaube nicht, dass man das laufen lassen sollte. Aber da gibt's unterschiedlichste Meinungen dazu. Das heißt, ich kann wirklich nicht sagen, wie man da jetzt weiter verfahren sollte. Testen ja, aber wie kann man das machen? Ich meine, gibt es genug Testkapazitäten? Gibt es ja. Im Moment sind die Tests nicht mehr so knapp, aber es geht ja auch um Logistik. Ja, wie macht man sowas? Wen testet man? Wann? Wie? Warum? Das sind ja alle solche Sachen, die hoffentlich bei der nächsten Pandemie, wo man von hier was lernt, wie man sowas macht, wie man sowas logistisch verarbeitet. Ja. Das ist etwas, was man sich, glaube ich, für die nächste Pandemie wünschen kann.
Und zwar hier lernt und nicht importiert aus anderen Ländern. Ja, das glaube ich auch. Also es ist wirklich wahnsinnig komplex und sogar wir schaffen es nicht, in diesem Podcast alles bis zum Ende zu erörtern. Also wird es denn jetzt dieses Remdesivir oder wie es heißt? Wird es ein Malariamittel? Was wird es denn jetzt?
Das ist ein Malariamittel, ich glaube, das ist ja obsolet. Das war keine gut gemachte Studie. Und über Trump wollen wir nicht anfangen zu reden. Das ist ja unfassbar. Gut, was das Remdesivir angeht, das hört sich ja ganz, ganz gut an. Das ist ja jetzt auch auf wissenschaftlicher Ebene nichts, was nicht nachvollziehbar wäre. Das ist so sogenanntes Nukleosid-Analog oder Nukleotid-Analog, also sprich ein Erbsubstanz-Baustein, der dann eben in das Virus eingebaut wird oder in die Zelle eingebaut wird.
Das ist sozusagen das mit den eigenen Mitteln geschlagen, ne?
Sozusagen. Also man kann das nachvollziehen, warum das wirkt. Es scheint ja jetzt zu wirken, aber so richtig weiß man das ja auch nicht. Ich glaube, das ist jetzt ja, sagen wir mal, es hat den Krankenhausaufenthalt verkürzt. Ob es jetzt wirklich die Sterblichkeit senkt, weiß man nicht so genau. Aber sieht von den bisher verfügbaren Daten oder Berichten ja jetzt nicht verkehrt aus.
Ne? Das dauert dann ein Jahr oder zwei, bis man es weiß, wahrscheinlich, ne?
Das glaube ich jetzt nicht mal.
Oder geht schneller?
Das geht wahrscheinlich schneller, weil das eben schon in der klinischen Erprobung ist. Dann braucht man halt jetzt größere Kohorten, die getestet werden. Dann wird jetzt wahrscheinlich da eben, sagen wir mal, auch die Motivation relativ hoch sein, das gezielt zu testen. Also das wird wahrscheinlich schneller gehen. Aber was so lange dauert, ist eine Impfstoffentwicklung. Das wird sicherlich so lange sein. Auch wenn man jetzt sagt, da in China gibt es diesen Totimpfstoff, der jetzt möglicherweise wirkt, auch wenn es jetzt Firmen gibt, die sagen, sie können das wesentlich schneller machen. Aber ja, das wird wahrscheinlich schon noch dauern. Überraschungen kann es natürlich gehen, aber davon muss man ausgehen, dass es so lange dauert. Und vor allem, ich meine, bis du genug Dosen hergestellt hast, um die ganze Welt zu impfen. Ja. Ja, ich meine, das ist ja das Ding. Das wird natürlich lange dauern. Und da darf man ja aber gespannt sein. Wer kriegt das Ding zuerst? Ja. Und wer nicht? Also das wird ja nochmal eine ganz andere Geschichte. Also ich glaube, da kann man schon davon ausgehen, dass das wird sicher noch ein Jahr dauern.
Also das können sogar noch richtig dunkle Zeiten werden. Also glaubst du, dass so Kriege entstehen können durch sowas oder größere Konflikte zwischen Staaten? Kann das passieren?
Ja, das wollen wir nicht hoffen. Ne? Ja. Ich würde mal jetzt nicht davon ausgehen. Also weder, dass das Ende der Menschheit ist, noch das Ende der Wirtschaft. Das wäre ja schon wahrscheinlicher, aber nee, das glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass es so schlimm wird. Das kann ich mir nicht vorstellen. Dazu ist das jetzt auch erstmal nicht. Ne? Also muss man, glaube ich, die Kirche auch im Dorf lassen. Mortalitätsrate, ne? Irgendwo zwischen 1-3%. Das ist ja jetzt nicht, wir reden ja nicht über 20-30% oder sowas. Ich glaube, da hoffentlich wird es zu sowas nicht kommen, einfach weil das Virus nicht letal genug ist, um sowas zu rechtfertigen.
Ich möchte jetzt zum Schluss die Frage stellen, was beeindruckt dich besonders in dieser Zeit? Was findest du besonders schlimm in dieser Zeit? Das frage ich alle meine Freundinnen und Freunde.
Ja, es gibt natürlich besonders viel, was mich negativ beeindruckt. Ich glaube, das ist natürlich immer so. Wenn man Leute fragt, das fällt einem am meisten auf. Aber natürlich auch nicht schön, über negative Sachen noch zu sprechen. Positiv beeindruckt hat mich eigentlich, jetzt sagen wir mal, in Deutschland, wie nüchtern und rational man doch insgesamt, zumindest mal anfänglich, mit dieser ganzen Sache umgegangen ist. Das fand ich schon gut. Also auch auf Ebene Politik, das fand ich nicht verkehrt. Also auch, dass man mal Wissenschaftler eingeladen hat, dass sie sich auch geäußert haben, sich auch viele Wissenschaftler, würde ich mal sagen, in einer guten Art und Weise geäußert haben. Also Christian Drosten, klar, ne? das weiß man ja. Das fand ich schon alles sehr gut gemacht. Das hat mich positiv beeindruckt. Und gerade, wenn man natürlich anschaut, wie es läuft in anderen Ländern, klar, Italien oder Amerika, ja. Ich meine, da muss man ja einfach froh sein, dass man hier lebt. Das ist schon positiv.
Was sollte denn für eine bessere Zukunft bleiben? Vielleicht ist es ja wirklich das Wissenschaftsthema, weil den Eindruck habe ich dass vielen Menschen sozusagen der Stecker gezogen ist, Gott sei Dank, die nicht nur gegen Medien hetzen, sondern auch gegen Wissenschaft und Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Ist das ein Kick für die Wissenschaft?
Was die Wissenschaft an sich angeht, dann würde ich mir hoffen, dass das irgendwie so an positiven Sachen einfach, was da bleiben könnte, wären eben bessere Strukturen. Dass man das auch Wissenschaft auf einen Krisenmodus umstellen kann, indem man sagt, wir nutzen alle Ressourcen optimal, um sowas vielleicht auch gemeinsam zu bekämpfen. Das ist ja, was vielen Leuten ist nicht ganz klar ist, dass Wissenschaft ist ja auch auf Konkurrenz ausgerichtet. Ne? Ich meine, das läuft ja wie in Wirtschaft. In normalen Zeiten konkurrieren Wissenschaftler miteinander um Drittmittel, um Forschungsförderung. Aber sowas muss vielleicht auch in solchen Krisenzeiten ein bisschen anders laufen. Ja, da müsste man schon umschalten auf einen Modus, in dem man tatsächlich auch wirklich synergistisch arbeitet. Und ich würde mir hoffen, dass sowas vielleicht einfach als bleibende Strukturwandel sich vielleicht auch aus dieser Krise ergeben könnte. Das wäre etwas, was ich mir schon erhoffen würde. Bin ich mal gespannt.
Ich finde, mit diesem Wunsch würde ich dich quasi aus diesem Gespräch entlassen und hoffen, dass du recht hast. Vielen, vielen Dank, dass du mit mir gesprochen hast. Vielen, vielen Dank für die wirklich sehr, sehr tollen Einblicke. Ich wünsche dir natürlich alles Gute und hoffe, dir hat es ein bisschen Spaß gemacht.
Vielen Dank für die Einladung, Patrick. Tschüss.